Wir sind im Johannesevangelium Kapitel 6. Im Johannesevangelium Kapitel 6 schon eine Zeit lang, also noch nicht so lange, aber ein paar Sonntage auf jeden Fall. Ich möchte nochmal, dass wir stille werden zum Gebet, bevor wir in dieses Kapitel weiter einsteigen. Lass uns nochmal stille werden. Lieber Vater, wir freuen uns, wieder in dein Wort hineinzusehen. Herr, und wir bitten wieder um offene Augen, um offene Ohren, um offene Herzen. Herr, dass wir sehen, was du zu sagen hast. Herr, dass es tief in unser Herzen fällt und Frucht trägt. Reichlich Frucht trägt für die Ewigkeit, zu deiner Ehre. Herr, und wir danken dir, gerade für dieses Kapitel, für diesen Abschnitt. Herr, denn er ist so, so wunderbar, so voll, so reich, so lehrhaft, so sättigend. Herr, wir danken dir für dein Wort. Amen. Also, wir betrachteten ja das sechste Kapitel bereits ausgiebig als ein Test, dass Gott seine Kinder testet, dass Gott einen jeden Menschen testet, also ganz persönlich wie Philippus und Andreas, allgemein als vielleicht Gemeinde, in dem, dass wir gesehen haben, dass Gott die Jünger getestet hat, wo sie zusammen waren im Boot. Und wir sehen, dass Gott die Mitläufer testet, einen Spiegel ihnen vorhält und zeigt, wie es um ihn steht, wie sein Herz ist. In diesem Kapitel, im sechsten Kapitel, darf ein jeder den Spiegel vor sich halten und sehen, okay, wie sieht es aus, wenn ich getestet werde? Wie sieht mein Herz aus? Wie sieht meine Nachfolge aus? Ist sie tiefgründig? Ist sie echt? Ist sie oberflächlich? Woran hängt es vielleicht in meinem Leben? Wo habe ich Schwierigkeiten in der Nachfolge? Also dadurch, dass die Mitläufer getestet und gezeigt werden, dürfen auch wir uns prüfen als Kinder Gottes, als echte Kinder Gottes. Haben wir auch damit zu kämpfen, mit diesen gewissen Sachen, die die Mitläufer kennzeichnen, dass auch wir manchmal vielleicht so ähnlich handeln, so ähnlich denken. Und also das ist, obwohl es an die Mitläufer jetzt, dieser Text, den wir jetzt betrachten, gerichtet ist, ist er genauso auch an uns gerichtet, dass wir uns prüfen können, wie wir stehen. Und wir sahen, dass mit Vers 36, ich lese uns das nochmal, aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt, dass Jesus es unterstreicht und sagt, hört mal zu, Leute, ihr habt viele Probleme, also viele Sachen, die euch bewegen zur Nachfolge, und sie sind alle nicht echt. Und das Größte davon ist, ihr seid ungläubig. Also ihr glaubt nicht. Euer Problem ist der Unglaube. Also Jesus steckt ihnen das nicht in die Schuhe, sondern macht es deutlich, ihr Problem ist der Unglaube. Und in diesem Unglauben gibt Jesus ihnen eine Antwort und verzagt nicht. Leute, wisst ihr, das wäre furchtbar, wenn man so jetzt die ganzen Leute, die Mitläufer darstellt. Jesus hat alles gemacht und trotzdem glauben sie nicht und trotzdem kommen sie nicht. Man müsste in Depressionen verfallen. Leute, Gott müsste depressiv sein. Und Jesus zeigt hier etwas ganz anderes und sagt, wisst ihr was, in diesem Unglauben und Unwillen des Menschen sage ich euch, dass Gott rettet, wen er retten will. Und diejenigen, die er zu mir bringt, die er gibt, die werden kommen und sie werden nicht hinausgestoßen werden. Also das ist die Hoffnung. Der Vater gibt, und so wie der Vater gibt, mit der Sicherheit, mit der er gibt, mit der gleichen Sicherheit werden sie kommen und sie werden nicht hinausgestoßen werden. Jesus unterstreicht das immer wieder, auch zum Beispiel den gleichen Gedanken von Vers 37. Ihr seht das in euren Bibeln. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Das unterstreicht Jesus auch in seinem Gebet. Im Johannes Kapitel 17, dem hohen priesterlichen Gebet, sagt er ähnliche Worte in Vers 2, wo er davon spricht, dass ihm die Vollmacht gegeben wurde über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du mir gegeben hast. Also der Vater gibt dem Sohn. Und in Vers 6 wiederholt Jesus sehr ähnlich: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben dein Wort bewahrt, ist das Gleiche oder beinhaltet diese Phrase, die Jesus sagt: Der Vater gibt und sie werden zu mir kommen. Ist nichts anderes. Also sie kommen zu ihm, sie werden bei Jesus bleiben und sie werden das Wort bewahren. Ja, da ist eine gewisse Kette, die nicht zerrissen wird. Und Jesus sagt das den Leuten in diesen Unglauben hinein. Und das ist tröstend, dass die Souveränität Gottes auch im Heil deutlich ist. Der Mensch würde nicht kommen. Er will nicht kommen. Er hasst das Licht, weil es seine Sünde aufdeckt. Aber Jesus macht es klar: Diejenigen, die der Vater geben wird, die werden kommen. Und das ist fantastisch. Sie werden nicht hinausgestoßen werden. Ihr erinnert euch, sie werden nicht hinausgestoßen. Das bedeutet, sie werden an irgendwas teilhaben. Und das sind die Verse 39 und 40, die das aufzeigen, an was diese Leute teilhaben werden, die nicht hinausgestoßen werden, dass ich nichts verliere von allem, was mir gegeben hat, der Vater gegeben hat. Sie werden teilhaben an der Sicherheit. Und Vers 38, Verzeihung, sie werden teilhaben an dem Willen Gottes, und zwar dem vollbrachten Willen Gottes durch Jesus Christus. Vers 38, an was sie teilhaben werden. Dann das Zweite war, sie werden teilhaben, dass sie nicht verloren werden, weil Jesus sie festhält. Und er wird sie auferwecken am letzten Tage. Ja, Jesus geht bis zum Schluss, also da, wo die Heilsgeschichte mit dem Menschen hier auf Erden zu Ende geht, bis zu dem Punkt, wo nach diesem muss niemand mehr bewahrt werden. Da sind sie in der Herrlichkeit, in der Gegenwart Gottes. Und bis dahin werden sie bewahrt werden. Leute, das ist Hoffnung. Also derjenige, der zweifelt, derjenige, der Schwierigkeiten hat am Glauben an die Heilssicherheit, an die Souveränität Gottes im Heil, der studiere Johannes Kapitel 6. Ja, hier werden wir wieder und immer wieder finden, dass Jesus bei jeder Antwort, und wir haben letztes Mal beantwortet, diese Antwort Jesu auf den Unglauben der Mitläufer. Heute werden wir weitermachen und werden sehen, die Antwort Jesu auf das Murren und die Antwort Jesu auf den Anstoß, also auf das, dass Leute Anstoß nehmen. Wenn ihr die Bibel vor euch habt, so seht ihr genau, wie dieser Text ist. Also von Vers 22 und 24 sehen wir am folgenden Tag, als die Volksmenge, da sehen wir die Volksmengen. Vers 24 seht ihr die Volksmenge, ja? Da also die Volksmenge sah. Und dann spricht Jesus zu der Volksmenge. In Vers 25 sehen wir, ihnen hat er geantwortet. In Vers 28, er sprach zu ihnen. Also es wird die Volksmenge erwähnt und dann spricht er zu ihnen, zur Volksmenge. Vers 32, er spricht zu ihnen. In Vers 34, er spricht zu ihnen. Ja, diese ihnen wird nicht mehr aufgezeigt, weil er sich auf die Volksmenge bezieht. Vers 36 spricht er euch, also und schließt diesen Abschnitt ab, wo er sagt, okay, die Antwort für euch, die Volksmenge, der Mitläufer ist, ihr habt ein Problem, der Unglaube. Ihr seht weiter, da sind die Juden adressiert. Hier wendet sich das Blatt. Erstmal ging es einfach um die Volksmenge allgemein. Jetzt geht es an die Juden. Vers 41, da murrten die Juden über ihn, über seine Antwort, wie er geantwortet hat. Und seht ihr, von Vers 42, also 41 sind die Juden erwähnt und in Vers 43 wieder ihnen, bezieht sich jetzt auf die Juden. Seht ihr das? Etwas weiter, Vers 60 und 61. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen. Okay, das ist das Dritte. Das Zweite, das Murren, sehen wir, da murrten die Juden. Und die Antwort Jesu in Vers 43 zu ihnen, da antwortete Jesu und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Das Zweite wird sein, dass er auf das Murren der Juden eingeht. Und das Dritte ist, dass er auf den Anstoß der Jünger eingeht. Und das Vierte ist zu den Aposteln. Ganz zum Schluss sehen wir das, ja, dass Petrus dieses Bekenntnis macht und Jesus nochmal eine Antwort, nicht mehr auf den Zweifel, sondern er gibt einfach eine Antwort auf die Souveränität Gottes in diesem Ganzen. Das werden wir sehen. Also gehen wir zum Text. Heute haben wir es vor uns, nicht nur, dass es der Unglaube war, der das Volk gefangen genommen hat, in dem sie standen, sondern auch das Murren. Ihr Lieben, ihr erinnert euch, es ist ja ein Test, es zeigt auf das menschliche Herz, das Herz der Mitläufer, das Problem der Mitläufer und die Unechtheit der Mitläufer. Und unechte Mitläufer gibt es überall, in der Volksmenge und auch unter den Juden, unter den Jüngern, unter den Schülern und auch unter den Aposteln. Das ist, was der rote Faden durch dieses Kapitel aufzeigt. Und jetzt wendet sich Jesus an die Juden, an Menschen, die eigentlich zu den Seinen gehören, die ihn aufnehmen müssten, die Schriften eigentlich kennen, nicht einfach nur wie die Volksmenge. Da könnten alle gewesen sein, Griechen und alle möglichen Nationen. Jetzt geht es um die Juden und die Juden sind es, die murren. Ich lese diese Verse, Verse 41, erstmal bis 43. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hat, ich bin das Brot aus dem Himmel, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Es ärgert sie dermaßen, der Anspruch, den dieser Mann, der vor ihnen steht, macht. Das ist, was sie ärgert. Und Jesus antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Ich lese doch noch Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Genauso wie die Antwort auf den Unglauben war, fing Jesus an, Vers 37, mit der Souveränität Gottes, mit dem Handeln Gottes, was Gott machen wird. Und deswegen werden Menschen glauben, antwortet er auf das Murren der Juden genauso mit der Souveränität Gottes. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Was ist denn jetzt der Unterschied wirklich zwischen Unglaube und Murren? Ja, dass die einen festhielten am Unglauben und die anderen am Murren. Eigentlich gar nichts. Murren ist nur ein Ausdruck des Unglaubens. Murren ist das Gesicht des Unglaubens. Ich würde vielleicht sagen, nicht das Gesicht, sondern ein Gesicht des Unglaubens. Leute, die murren, sie sind nicht im Glauben. Ja. Sie sind tief drin im Unglauben. Und das sehen wir hier bei dieser Menge. Deswegen fangen sie an zu murren, weil es ihnen nicht passt. Ihr Lieben, das äußert den Unglauben. Murren äußert den Unglauben. Und in 1. Korinther 10, Vers 10 sagt Paulus zu der Gemeinde: Murrt nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Das Volk Israel also, so wie wir das hier in Johannes Kapitel 6 wiederfinden, die Juden sind ein Beispiel dafür. Gott hat durch sie ein Beispiel gesetzt des Murrens. Und wir werden aufgefordert, als Kinder Gottes in unserer Nachfolge das zu prüfen. Finden wir bei uns Murren? Und Gott sagt, murrt nicht wie sie. Sie sind uns gesetzt als ein Vorbild, als ein Bild, das auf etwas hinweist. Und zwar deutlich den Unglauben aufzeigt. Dann, wenn wir murren, dann zeigt sich der Unglaube. Diese Dinge gehen zusammen. Die sind nicht getrennt voneinander. Es ist das ein Gesicht des Unglaubens. Wisst ihr, wenn wir auf die Geschichte Israel sehen, die uns als Vorbild dafür sind und wie wir sie hier in unserem Text wiederfinden, dass sie wieder murren. Sie sind unzufrieden über die Wege Gottes. Das ist, was sie gekennzeichnet hat. Sie waren unzufrieden über die Wege Gottes. Ihr erinnert euch, als Gott sie herausgeführt hat aus dem Land Ägypten und er das Meer geteilt hat für sie und sie durchgegangen sind durch das Meer und Gott das Meer geschlossen hat über die Ägypter. Sie kamen in die Wüste, Gott hat sie in die Wüste gebracht und da fängt die Geschichte des Murrens an, in Schwierigkeiten. Hier gibt Jesus ihnen eine schwere Rede, etwas, was sie nicht ganz verstehen können, menschlich nicht verstehen können. Und das ist es. Wenn Leute anfangen zu murren, dann sehen wir die Menschlichkeit, dass sie Dinge nicht nachvollziehen können. Sie denken nur menschlich. Ihr Leben ist nicht anvertraut, also nicht Gott anvertraut. Das ist Unglaube. Wenn unser Leben nicht Gott wirklich anvertraut worden ist. Sie kommen also rüber, Gott führt sie in die Wüste. Und was passiert? Was ist logisch? Ihnen geht als erstes das Wasser aus. Ja, das wäre das Logische in der Wüste, wo du nichts hast. Du hast dein Proviant und als erstes geht das Wasser aus. Leute haben Durst, das ist das Komische. Immer und immer wieder, wenn es heiß wird. Und im Kapitel 15, Vers 22 und weiter sehen wir, sie murren gegen Mose. Gott versorgt sie mit Wasser. Sie gehen etwas weiter. Was ist das nächste Logische, was passiert? Da geht der Proviant aus. Ja? Du hast noch deine Brötchen. Bei der Hitze willst du eh nicht so viel essen. Als erstes ist das Wasser ausgegangen. Okay, da murrt man. Warum? Man vertraut Gott nicht auf seine Wege, wie er führt. Als nächstes geht das Brot aus, das Essen geht ihnen aus. Und in Kapitel 16 murren sie gegen Mose und Aaron. Da haben sie noch einen ins Boot geschleppt. Der Kerl ist auch mit Schuld. Ja, er war immer mit Mose mit. Als erstes war nur Mose. Jetzt ist auch Aaron mit dabei. Und wisst ihr, es dauert nicht lange. Im Kapitel 16, Vers 7 lesen wir: Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit Jahwes sehen, der euer Murren gegen ihn gehört hat. Gott nimmt es persönlich. Gott sagt nicht, boah, ihr habt ja gegen Mose und Aaron gemurrt, was geht mich das an? Jedes Murren gegen die Wege Gottes, Unzufriedenheit mit den Wegen Gottes, ist ein Murren gegen ihn. Weil man ihm nicht vertraut, dass er es richtig macht. Genauso wie jetzt in dieser Situation mit Gerhard, ja, dass Gott ihn heimgenommen hat. Ihr Lieben, es ist eine Riesenlücke entstanden. Ja. Ein Riesenschmerz, der, eine Person, die so viel für den Herrn getan hat, so viel Liebe ausgestreut hat und vielleicht noch so viel machen könnte, so viel Menschen erreichen könnte. Auch wir haben uns gefreut auf nächstes Jahr, um von ihm und Brigitte gesegnet zu werden. Und jetzt hat Gott anders gehandelt. Wie reagieren wir? Okay, wir sagen, ja, der war uns nicht so nah am Herzen. Ja. Aber wenn Gott eine Person herausnehmen würde aus deinem Leben, die dir sehr nah am Herzen ist, würdest du ihm vertrauen oder würdest du murren? Jedes Murren. Man könnte Menschen Vorwürfe machen. Boah, warum habt ihr, wäre er nicht mit euch mitgefahren, hättet ihr nicht gefragt, wäre er zu Hause, wäre alles gut gewesen und so weiter und so fort. Man könnte Leute beschuldigen. Wir sehen hier in diesem in dieser Geschichte, in diesem Vorbild vom Volk Israel, dass Gott es persönlich nimmt. Sie murren gegen Mose und gegen Aaron und Gott nimmt es persönlich, dass sie gegen ihn murren. Die Geschichte geht weiter. Gott bringt sie zum verheißenen Land und sie dürfen eingehen. Und wisst ihr, im 4. Buch Mose von Kapitel 14, eigentlich schon von Kapitel 13 bis Kapitel 17 ist ein ganzes Paket, das gewidmet ist dem Murren, das uns anspricht. Da ist das Volk, also Kapitel 13 werden die Kundschafter ausgesandt ins Land und sie kommen zurück und sie bringen die nackte Wahrheit ins Lager. Sie sagen, das Land ist super, aber die Leute sind riesig. Ja, die Mauern sind dick und groß und wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken. Ja? Wenn ihr Heuschrecken kennt, so wisst ihr, kein Problem, Heuschrecke gefangen in die Hand. Manche essen die, manche nicht. Also nach dem Grillen, ja? Wie Pommes. Also, aber eine Heuschrecke ist gar nichts. Selbst für einen kleinen Jungen. Ne? Er kann sie nehmen und fangen. Und das ist, was sie sagen. Sie kommen ins Lager und sagen den Leuten, Leute, das Land ist tatsächlich genial, aber die Leute, ja, wir waren wie Heuschrecken für die, also in unseren Augen. Und hier sehen wir ein Murren des Volkes. Das Volk fängt an zu weinen, zu klagen und sie murren. Kapitel 14 wird uns das beschrieben und auch Psalm 106 nimmt darauf Bezug und sagt, und sie verschmähten das köstliche Land, glaubten nicht seinem Wort, das ist das Problem, es ist Unglaube. Vers 25 in Psalm 106, sie murrten in ihren Zelten, hörten nicht auf die Stimme Jahwes. Und ihr wisst, die Strafe, dass Gott sagt, okay, ihr murrt, ihr werdet wieder zurückgehen im gleichen Kapitel. Und wisst ihr, Kapitel 15 ist, das ist eine Herausforderung. Im Kapitel 15 gibt Gott ihnen Gebote. Gebote des Opferns. Gebote vom Friedensopfer und vielen anderen. Und zeigt ihnen auf, Leute, es gibt Versöhnung. Es gibt, wenn ihr tiefe Reue und Buße tut, aber Gott gebietet ihnen Dinge zu tun und er zeigt auf, dass sie den Sabbat halten sollen. Und gleich im Nachhinein ist eine Geschichte, wo einer das nicht hält und er wird mit dem Tode bestraft in diesem Kapitel. Und dann sagt er, okay, damit ihr an meine Gebote gedenkt, sollt ihr euch Quasten machen, also an den Zipfeln eures Gewandes. Wisst ihr, und dann geht die Geschichte weiter mit dem Problem des Murrens. Das Kapitel 15 ist nicht einfach so da drin, sondern es ist wie eine Übung, dass Gott sie nochmal erinnert. Er kommt in ihren Alltag hinein und sagt, hört mal zu, ich gebe euch Hilfen dafür, dass das nicht passiert. Und ich werde mit euch auch ein Training machen, also trainieren, damit das nicht passiert, durch dass ich die Gebote gebe und die Opfer und damit ihr es lernt, richtig zu leben und eine Erinnerung habt. Aber nein, nichts hilft. Es geht gleich weiter mit Kapitel 16. Wisst ihr, was in Kapitel 16 kommt? Korah und die ganze Rotte. Und sie murren gegen Mose und sie sagen wahnsinnig freche Sachen. Also werfen sie Mose vor. Mose ruft, also diejenigen, die mit Korah sich verbunden haben, ruft zu sich und sie sagen, was willst du? Was willst du von uns? Ja, du hast uns super in das Land gebracht. Also sie werden richtig sarkastisch. Sagen, du hast uns ein gutes Land gebracht. Willst du uns jetzt auch die Augen ausstechen? Also so, dass wir das gar nicht mehr realisieren, in welches gute Land du uns gebracht hast? Weil jetzt mussten sie in der Wüste bleiben. Wir wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Gott straft Korah und seine Rotte. Und wisst ihr, Kapitel 17, denkt ihr, es hat sich etwas geändert? Das Volk hat gesehen, wie Gott die Erde aufgemacht hat und Korah und alle, die an ihm hingen, also die zusammen mit ihm waren, verschluckt wurden, lebendig ins Totenreich fuhren. So sagt uns die Schrift. Und Kapitel 17, also und auf die anderen, wisst ihr, die dann opfern wollten, es waren Leviten gewesen, die das Priestertum haben wollten, die unzufrieden waren damit. Sie wurden von Gott vom Feuer verzehrt. Und Kapitel 17, am nächsten Tag würde man denken, die Leute haben was gelernt, aber die ganze Menge kommt zu Mose und sie murrt und sie sagt, ihr habt die Gemeinde Gottes getötet. Und wir müssen uns da hineindenken, wie es für Gott war. Es ist immer, das Murren ist immer persönlich an Gott gerichtet. Wer hat die Gemeinde Gottes getötet? Gott war es. Gott hat Feuer gesandt und diese 250 Leute verzehrt. Gott hat den Boden aufgetan und Korah und seine Familie und alle, die ihm anhingen, verschluckt. Und hier murren die Leute wieder und sind unzufrieden, weil sie die Wege Gottes nicht kennen und mit ihnen nicht einverstanden sind. Und das ist es, was wir hier vor uns haben im Text, im Johannes Kapitel 6. Menschen sind nicht einverstanden mit den Wegen Gottes. Jesus gibt ihnen eine Botschaft. Jesus hat geheilt, Jesus hat Brot vermehrt, Fische vermehrt, er hat gepredigt und alles, was er zu ihnen gesagt hat, hat ihnen nicht gefallen. Jesus hat ihnen deutlich gemacht, die Souveränität Gottes, dass Gott retten wird aus dem Unglauben hinaus, Menschen für sich erretten wird, zu ihm bringen, zu Christus bringen. So wichtig ist Christus, dass Gott zu ihm bringt. Er ist das lebendige Brot und er rettet, er wird nicht hinausstoßen. Ihr Lieben, das ist für einen Mitläufer zu viel. Ja? Diese Verherrlichung Christi, Christus allein und Christus so groß, dass Gott der Vater Menschen zu ihm bringt und dass er Leben gibt und bewahrt und nicht hinausstoßt, das geht ihnen über den Kragen. Das ist Unglaube. Und das ist Murren über die bestimmten Wege Gottes. So hat es Gott bestimmt. Und ich möchte sagen, und auf dieses Murren antwortet Jesus genauso, wie er geantwortet hat auf ihren Unglauben. Hier haben wir Vers 43. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, murrt nicht untereinander, Vers 44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Die Antwort in das Murren hinein ist die gleiche wie in den Unglauben. Die Souveränität Gottes, niemand, ja, gerade im Zusammenhang von Vers, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Also, Niemand kommt zu mir, sei denn, dass ihn der Vater zieht. Und wieder muss ich betonen und sagen, was Leute gerne hier verwechseln. Ja, der Vater zieht, wie zieht er? Er zieht dadurch, dass er sein Wort verkündigen lässt und er arbeitet am Gewissen der Menschen. Ihr Lieben, der Vater zieht und das Ziehen, was Jesus hier verwendet, ist nicht einfach ein passives Reden Gottes, sondern es ist ein Ziehen vergleichbar mit dem, wie es im Griechischen, wie dieses Wort verwendet wird, zum Beispiel in Johannes Kapitel 18, Vers 10, dass Petrus sein Schwert rauszog aus der Scheide. Ja, es ist ein Akt des Ziehens. Oder in Johannes Kapitel 21, Verse 11 und auch Vers 30 spricht davon, es geht um den Fischzug, wo Jesus seinen Jüngern wieder erscheint. Johannes Kapitel 21, Vers 11 und Vers 30. Er erscheint ihnen am See und sie haben nichts gefangen. Und er sagt, werft das Netz zu eurer rechten Seite. Sie werfen und dann geht es darum, dass sie das Netz mit Gewalt ziehen müssen, weil es so voll ist. Und Vers 30 ist da, wo die Jünger dann zum Rand, also zum Ufer kommen, Jesus sehen und Jesus da schon etwas vorbereitet hat und zu ihnen sagt, geht, bringt auch etwas von eurem Fang. Und Petrus geht hin und zerrt das Netz ans Land. Das Gleiche finden wir in der, Entschuldigung, ich habe gesagt, Vers 30 ist das, Verzeihung, das eine war Vers 6 und das andere war Vers 11, Johannes Kapitel 21. In Apostelgeschichte 21, Vers 30, wo es um die Gefangennahme des Paulus geht, in Jerusalem, wo er in den Tempel kommt und der dann entlarvt wird, ja, in Gänsefüßchen von den Juden und sie packen ihn und zerren ihn aus dem Tempel, um ihn umzubringen. Ihr Lieben, das ist ein Zerren, das ist ein Arbeiten. Gott zieht nicht passiv, sondern aktiv. Vers 37 ist mit Vers 44 identisch. Das eine ist die Antwort auf den Unglauben mit der Souveränität Gottes. Hier ist die Antwort auf das Murren mit der Souveränität Gottes, mit dem, dass der Vater zu Christus zieht. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Jesus macht es deutlich, er gibt die Garantie dafür, dass an jeden, den der Vater gibt, der kommt, den der Vater zieht, der kommt zu mir und ist bei mir sicher. Ihr Lieben, was die Leute geärgert hat, noch mehr geärgert hat, wie die Souveränität Gottes, sie hat sie auch geärgert. Aber die Anmaßung, die Jesus macht, dass er sich anmaßt, dass der Vater sozusagen für ihn arbeitet, Vorarbeit leistet und der Vater Leute zu Jesus bringt, diese Arroganz, die Jesus hier bringt, war für sie zähneknirschend, ja. Das ist Gotteslästerung und hier sehen wir in diesem Text, in Johannes Kapitel 6, sehen wir genauso, wie Jesus seine Gottheit unterstreicht, wie im Kapitel 5. Und das sehen wir jetzt hier in der Antwort, die Jesus hier gibt auf das souveräne Handeln Gottes. Ich lese nochmal Vers 44 und dann 45. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten. Ja, hier wird nochmal jetzt die Souveränität gerade Gottes unterstrichen. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Und hier höre ich viele sagen, aha, siehst du, hier geht es doch darum, dass jeder von Gott gelehrt wird. Und das bezieht sich auf das Ziehen. Ja? Jeder wird von Gott gelehrt. Also geht es hier nicht um die Souveränität Gottes im Heil, sondern Gott zieht dadurch, dass er alle lehrt, und wie sich der Mensch entscheidet, so ist es dann. Ich möchte euch aufzeigen, von wo diese Stelle genommen ist von Jesus und wie Jesus sie hier gebraucht. Er untermauert, er unterstreicht das, was er gesagt hat, dass der Vater zum Sohn bringt, dass der Vater sie lehrt. Es kommt aus Jesaja 54. Aus Jesaja 54, und hier werdet ihr es deutlich sehen, dass dieses Alle, wie schon überall und schon ganz oft erklärt, immer im Kontext zu verstehen ist, dass alle von Gott gelehrt werden. Wer sind diese Alle, die von Gott gelehrt werden und zum Sohn gebracht werden? Jesaja 44, ich möchte von Vers 10 lesen. 44 von Vers 10. Denn mögen auch die Berge weichen und die Hügel wanken, so soll doch meine Gnade nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht Jahwe, dein Erbarmer. Du Gebeugte, Sturmbewegte, nie Getröstete, fürwahr, ich will deine Steine in Bleiglanz. Malachit ist schwer zu übersetzen, dieses, also das Hebräische, was hier mit Bleiglanz beschrieben wird. Manche sagen also, das war etwas, wo die Frauen Farbe gewonnen haben, um sich zu schminken. Ja? Also wenn ihr verschiedene Übersetzungen habt, so werdet ihr da verschiedene Aussagen finden, weil man nicht genau weiß. Also hier wird als Bleiglanz übersetzt. Ich lese Vers 11 nochmal. Du Gebeugte, Sturmbewegte, nie Getröstete, fürwahr, ich will deine Steine in Bleiglanz einlegen und dich mit Saphirsteinen gründen und will deine Mauerzinnen aus Rubinen herstellen und deine Tore aus Karfunkelsteinen und deine ganze Umfriedigung, also deine Mauern, ja, die Grenzmauern aus Edelsteinen. Von was spricht hier Gott? Ist es erkennbar? Habt ihr ein Bild vor euch? Denkt ihr vielleicht an Offenbarung, an die Stadt Gottes, an das neue Jerusalem, wovon Gott spricht? Gott spricht hier von der Stadt, wie er sie behandeln wird, was er machen wird. Und jetzt Vers 12. Alle deine Söhne werden vom Jahwe, vom Herrn unterwiesen und das Wohlfinden deiner Söhne wird reich gesegnet sein. Hier davon zitiert Jesus. Und ihr seht das Wort alle, auf wen bezieht sich das alle? Alle deine Söhne. Auf diejenigen, die in dieser Stadt sein werden. Auf die Kinder Gottes, auf die Geretteten. Ja, auf die bezieht sich das alle. Alle deine Söhne, nicht einfach allgemein. Also, Jesus unterstreicht hier und sagt, guckt mal, im Alten Testament steht, alle deine Söhne werden unterwiesen werden. Jeder, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Und auch hier ist, so wie in Vers 37, keine Lücke, keine Ausweichmöglichkeit, sondern diejenigen, die gelehrt werden von Gott, sie kommen zum Vater. Nun, ich möchte hier noch etwas sagen. Das Ziehen scheint ja gewaltvoll zu sein. Und doch ist das Ziehen des Vaters zum Sohn nicht gewaltsam. Ja. Auch wenn es ein aktives Ziehen Gottes ist, so sehen wir, dass die Menschen, die Gott zieht, sie sind willig. Warum sind sie willig? Weil Gott sie willig macht. Ja. Da ist Glaube vorhanden, weil Gott Glauben gegeben hat, weil Gott Veränderung des Herzens gegeben hat. Ja, wir könnten hier von der Seite des Menschen auch reden, aber das wäre eigentlich nicht sinnvoll von diesem Text aus. Vers 45 nochmal. Es steht geschrieben, in den Propheten und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Und hier muss Jesus etwas einwenden, damit keine Missverständnisse da sind. Damit keine Missverständnisse hier entstehen. Also Jesus zeigt die Souveränität Gottes auf und er zeigt parallel auch auf seine Größe, dass der Vater zu ihm bringt, dass er das Brot des Lebens ist. Das hat er schon durchgehend gemacht. Er ist in diesem entscheidend. Der Vater wirkt sozusagen zu ihm hin. Ja? Er kriegt den Pass, um das Tor zu machen. Ja? Also er ist der Schlüssel an diesem Ganzen. Und damit das nicht außer Acht gelassen wird, ist Vers 35, ist der nächste Vers, der Vers 46. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte. Nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Warum Jesus hier das macht, ist als erstes aufzuzeigen den Unterschied zwischen uns und ihm. Ja. Wenn er darüber spricht, dass alle werden von Gott gelehrt werden. Ja, Vers davor, nochmal, guckt in eure Bibel, Vers 45, es steht geschrieben den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Vom Vater gehört und gelernt. Wie geschieht dieses? Vom Vater gehört und gelernt. Auf einer anderen Ebene, wie es Jesus hat. Denn niemand hat den Vater gesehen. Deswegen unterstreicht Jesus das hier nochmal in Vers 46. Auf welche Art und Weise hört ihr diese Sachen vom Vater? Durch mich. Ja, also Jesus sagt, durch mich ist es. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Hier sehen wir buchstäblich, wie Jesus sich Gott gleich macht in diesen weiteren Versen und aufzeigt seine Größe, seine Majestät. In Vers 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, er sagt nicht, wer an den Vater glaubt, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Warum? Warum hat er ewiges Leben? Es hat etwas zu tun mit mir, mit meiner Person, wer ich bin. Ich bin das Brot des Lebens. Das ist klar, wenn einer, das ist wie im Märchen. Ja? Wenn einer etwas isst oder wenn einer ein Getränk trinkt, das Getränk des Lebens ist, dann lebt er. Und so ähnlich musste es für die Leute damals klingen, nur dass diese Person sich mit Gott identifiziert hat durch diese Worte. Und das war sehr ärgerlich. Also hier sehen wir die Größe Jesu. Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Warum? Ich bin das Brot des Lebens. Vers 49. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Also ein unvergleichliches Brot. Nicht zu vergleichen mit dem, was eure Väter gegessen haben. Kurz davor, also in dem Gespräch, haben die Leute ihn herausgefordert und haben gesagt, unsere Väter haben das von Mose gekriegt, dieses Brot. Und Jesus sagt, wisst ihr was? Das ist unvergleichlich, was ihr damals gekriegt habt und was ich bin. Ich bin aus dem Himmel herabgekommen. Und wer dieses Brot isst, damit wer davon isst, nicht stirbt. Als nächstes, ich bin das lebendige Brot. Jesus wiederholt das immer und immer wieder. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Versteht ihr, warum ich gesagt habe, wenn irgendeiner Zweifel hat um die Heilssicherheit, wie Jesus das hier klar macht, immer und immer wieder, von allen möglichen Seiten, sagt er immer wieder das Gleiche. Ich bin das Brot des Lebens und wer das isst, der wird nicht sterben, der wird leben in Ewigkeit. So wird er leben in Ewigkeit. Im gleichen Vers 51, das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Also nicht nur für euch Juden, sondern für die ganze Welt. Auch hier muss beachtet werden, natürlich, was er mit Welt meint. Aber darauf möchte ich heute nicht eingehen. Jesus legt sozusagen das Fundament. Wisst ihr, man könnte vieles sagen, würden wir behaupten, dass ich bin das Brot des Lebens und wer das Brot nimmt, der wird nicht mehr sterben. Das wären leere Worte. Das wären leere Worte, wenn Jesus nicht etwas dafür getan hätte. Und zwar genau das. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Was meint er damit? Ihr erinnert euch, dass gesagt wurde am Anfang des Kapitels, sie standen kurz vor Passa. Ja? Also die Leute waren vielleicht schon auf der Wanderung, um nach Jerusalem zu gehen, das Passa zu essen. Am Passafest stand etwas ganz groß, und zwar das Passalamm. Wisst ihr, wozu das Lamm da war? Das Lamm war da als Stellvertretung. Alle haben zurückgedacht an die Zeit, wo sie das Lamm geschlachtet haben und das Lamm gegessen haben, und der Würgeengel, also der Todesengel, ging vorbei. Und das Lamm war die Stellvertretung für den Erstgeborenen. Gott ging vorbei an diesem Haus und ein jeder von ihnen dachte bei diesem Passa an das Essen des Lamms als Stellvertretung. Und Jesus zeigt ihn auf, wisst ihr, warum ich das Brot des Lebens bin, warum ihr leben werdet in Ewigkeit, warum es eine Sicherheit gibt in diesem Heil, warum es unvergleichbar ist mit irgendetwas anderem. Weil ich mein Fleisch geben werde, und wer dieses Fleisch ist, wer dieses Lamm ist, hat das Leben. Das ich geben werde, ist für das Leben der Welt. Ihr Lieben, damit steht in Verbindung, wer das Fleisch essen wird, also das Fleisch, das er gibt, ist die Menschwerdung Jesu. Also ist ebenfalls mit drin in diesem Begriff. Die Menschwerdung Jesu und das heilige Leben Jesu und der Opfertod mit drin. Also das ganze Paket ist in diesem Begriff, wer mein Fleisch ist. Wisst ihr, Jesus hätte ja auch etwas anderes sagen können. Er könnte ja beim Brot bleiben, aber darum geht es nicht. Ja? Jesus sagt hier eine größere, eine tiefere Meinung, worauf sie sich gründen sollen, worauf sich das Heil gründet. Und das ist auf sein heiliges Leben als Mensch auf Erden, dass er sündlos gelebt hat im Fleisch und dass er sich hingibt als ein Opferlamm und dass das Opferlamm gegessen wird. Und in dem Sinn, weil es gegessen wird, ist es etwas ganz Persönliches. Es gibt kaum noch ein anderes Bild, das etwas Persönliches so widerspiegelt, wer an ihn glaubt. Ja. Mit anderen Worten, Essen und Glauben, das ist etwas ganz Persönliches, weil Jesus sein Leben geben wird. Deswegen ist für Leute, die da glauben, die an ihn glauben, die es essen, die es persönlich für sich nehmen, ist Heilssicherheit. Und Jesus geht weiter. Und geht von einer anderen Seite dran und bezeugt nochmal, wie wichtig, wie entscheidend es ist und wie groß er ist, an dem es wirklich alles hängt. Vers 53, darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes isst und sein Blut trinkt, also nicht trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Vers 55. Denn mein Fleisch ist wahrhaftige Speise und mein Blut ist wahrhaftiger Trank. Er unterstreicht es in dem, dass er sagt, Leute, es gibt nichts anderes. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist der einzige Weg und das ist der wahre Weg. Warum? Weil jedes andere Opfer war mit Sünde verbunden. Er bringt das Opfer, er ist das Passahlamm, das nie gesündigt hat. Darum sagt er, denn mein Fleisch ist wahrhaftige Speise und mein Blut ist wahrhaftiger Trank. Also wahrhaftig, das ist getrennt von allen anderen. Das ist das Einzige, das zählt, weil es sündlos ist. Ein makelloses Opfer, das alle Sünden deckt. Die nächste Begründung, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Also nicht nur einmalig, sondern wieder betont er die Garantie, der bleibt in mir. Ja, das wiederholt Johannes in seinem ersten Johannesbrief, die Kinder Gottes bleiben, haben wir vor zweimal gelernt. Die Kinder Gottes, sie bleiben in mir und ich in ihm. Vers 57, wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um seines Willens lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Merkt ihr die Gleichstellung? Er spricht vom Vater. Genauso wie ich zum Vater bin und um seinetwillen lebe, so werdet ihr um meinetwillen. Wer die Parallele zieht zu sich und dem Vater und dann zu uns, dass er uns Leben verleiht, Leben gibt. Leute, das ist eine klare Aussage über das, wer Gott ist, wer Jesus ist, und zwar Gott. Und nochmal in Vers 58 geht er darauf ein, dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und hier möchte ich nochmal betonen, viele Leute gehen hin und sagen, na, aber guckt mal, das Heil kann gar nicht so sicher sein, weil, und dann kommen sie zum Beispiel mit Saul und sagen, seht ihr, Saul wurde doch auch von Gott erwählt und da, wo er ungehorsam war, wurde er von Gott verlassen. Seht das Volk Israel, Gott hat sie rausgenommen, Gott hat sie erwählt. Und dann, wo sie nicht glaubten, hat er sie fahren lassen. Ihr Lieben, Jesus macht es deutlich, hört auf, mich zu vergleichen mit irgendetwas anderem. Hört auf, mein Heil mit irgendetwas zu vergleichen, was Leben gegeben hat. Wer dieses Brot isst, wird leben. Und die Leute, die dort standen, mussten es verstehen, was hier dieser Mann, der hier spricht, er beansprucht, Gott zu sein. Und wer dieses Brot isst, wer an ihn glaubt, der wird leben. Leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Stellt euch vor, dieses ganze Kapitel war eine Lektion Jesu. Ihr denkt vielleicht, dass er 45 Minuten gepredigt hat. Es sind viele Worte, die Johannes hier nicht aufgezeichnet hat, die Jesus gesagt hat. Denn Johannes bekennt es selbst am Ende seines Schreibens. Leute, das ist ein Bruchteil. Die Welt würde der Bücher nicht fassen, wenn man alles aufschreiben würde. Es war eine lange Predigt, die Jesus hier in Kapernaum gehalten hat. Aber der Text zeigt uns auf, es war in Kapernaum. Es war in einer Stadt in Galiläa, da wo Jesus schon oft gewesen ist, da wo Jesus viele Wunder und Zeichen getan hat. Die Leute haben seine Predigten oft gehört. Und diese war vielleicht eine der heftigsten. Den Anspruch, den er hier gestellt hat. Sie haben alles vergessen, all die Wunder, die er getan hat. Das war jetzt unrelevant. Das, was er gesagt hat, das ging zu weit. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Und hier gehen wir zu den Jüngern. Es ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Eine harte Rede ist eine heftige Rede. Ja, vom Griechischen, wie es übersetzt wird, es ist richtig heftig, also ergreifend, es ist umwerfend. Es ist so heftig, dass verglichen werden kann mit einem Sturmwind, der auf dem Meer die Wellen hin und her reißt. Etwas so Heftiges, so eine heftige Rede. Und hier sehen wir, dass selbst die Jünger unter dieser heftigen Rede knacken. Und Jesus sagt zu ihnen: Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ist euch das ein Ärgernis? Es geht von Unglaube zum Murren zum Ärgernis. Etwas, was ärgert, was ein Anstoß ist. Wir werden das nächste Mal machen. Also, wir sehen, die Antwort Jesu hat ein gleiches Muster. Die Antwort Jesu auf den Unglauben ist mit der Souveränität Gottes und mit seiner Größe verbunden. Die Antwort auf ihr Murren ist mit der Souveränität Gottes und seiner Größe. Die Antwort auf das Ärgernis, werden wir sehen, geht Jesus genauso auf die Souveränität Gottes zurück und sagt, egal aus welchem Zustand, Gott ist es, der rettet. Und das ist das Fantastische. Wisst ihr, hier in diesen Versen, wo Jesus sagt: Darum sprach Jesus zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohn esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich will und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Es ist nicht so wie bei der katholischen Kirche. Wir werden an den Herrn gleich gedenken, noch in den letzten paar Minuten, was er gemacht hat. Nicht so wie bei der katholischen Kirche, dass man sich das wortwörtlich denkt, dass Jesus wirklich gegessen und getrunken wird. Das ist eine Erinnerung daran, was er getan hat, an sein Fleisch, also was er hingegeben hat als Opfer, an sein Blut, was Gottes Zorn auf sich genommen hat und geflossen ist, um Leben zu geben. Er hat das Leben gegeben für uns, damit wir leben können. Er hat unseren Tod auf sich genommen, damit wir nicht sterben müssen. In Hebräer Kapitel 10 war ebenso, also Paulus spricht, dass das als Erinnerung ist, in 1. Korinther. Im Hebräerbrief Kapitel 10 hatten die Juden ebenfalls ein Erinnerungszeichen gehabt. Und wisst ihr welches? Als der Priester am Versöhnungstag oder Tag der Versöhnungen in den Tempel ging, in die Stiftshütte ging, so musste er Blut auf die Lade sprenkeln. Und wisst ihr was? Das war als Erinnerung. Denn als der Priester da hineinkam, in das Allerheiligste, um zu sprenkeln, wisst ihr, was er gesehen hat? Da war bereits Blut. Und zwar vom letzten Jahr und vom vorletzten Jahr und vom vorvorletzten Jahr. Dieses Blut hat niemand abgewaschen. Jahr für Jahr ging der Priester hinein und spritzte Blut. Und das war eine Erinnerung an die Sünde, dass sie da geblieben ist. Dass sie noch nicht weggenommen wurde. Ja, der Mensch wurde nicht bestraft, aber die Sünde war noch da. Unsere Erinnerung ist an denjenigen, der die Sünde weggenommen hat, weggewischt hat. Ja. Wenn man jetzt in das Allerheiligste geht, der Altar ist sauber. da ist nur das Blut des Christus. Nicht vom letzten Jahr und vorletzten Jahr noch von irgendwelchen Böcken, sondern einzig und allein das Blut, das für immer reinwäscht. Und wir möchten jetzt, ich werde zuerst also das Brot nehmen, für das Brot danken, und dann jeder von euch darf sich abbrechen, wer daran glaubt. Das ist als Erinnerungszeichen an das Fleisch, das Jesus gegeben hat, im ganzen Sinne des Wortes, an sein Leben. Lass uns danken.